So, hallo. Wir haben jetzt ganz spontan entschieden, und zwar der Karl Gamper aus Tirol. Er ist Autor und Mentor, dass wir kurz eine Aufzeichnung machen. Wir sind gerade im Gespräch und unterhalten uns übers Älterwerden und wie gesagt, spontane Idee. Wir zeichnen doch einfach mal das auf, was wir jetzt sprechen, und stellen das dir dann gleich zur Verfügung. Hallo Karl.
Hallo Ulrike, ich freue mich sehr über diesen spontanen Flow gemeinsam mit dir in dieses wunderbare Thema Älterwerden. Und ich begrüße alle Damen und Herren und alle Männer und Frauen, die uns jetzt zuhören. Hurra aus Tirol!
Ja, super. Ja, du, dann machen wir das mal ganz locker aus der Hüfte. Du hattest ja eben im Vorgespräch schon gesagt, die Schönheit des Alterns, ne, war, glaube ich, etwas, worauf wir jetzt gestoßen sind. So ab 50, ja, rein körperlich, sage ich jetzt mal, da ändert sich ja so einiges. Ich merke das ja selber, die ersten grauen Haare, ja, die ersten. Die finden hier, ja, finden sich durch, und man hat da oft negative, wie soll ich sagen, so etwas negativ besetzte Glaubenssätze, kann man es Glaubenssätze vielleicht nennen, und Gedanken, was das Älterwerden angeht. Und du hast da ja was ganz anderes entgegenzusetzen. Erzähl doch mal.
Ja, das war jetzt eine spontane Eingebung. Ich nenne das einen Geistesblitz. Wir haben gerade vorhin uns einander kennengelernt, ein bisschen zumindest. Das heißt, es ist unser allererstes Zoom-Gespräch und die erste Begegnung im Leben, auch wenn sie virtuell ist. Und ich habe dir den Vorschlag gemacht, lass uns doch über die Schönheit des Älterwerdens sprechen. Das kam einfach so als Eingebung des Moments, als eine Intuition aus dem Augenblick. Denn ich finde, dass wir in einer Zeit sind, in der erstens die Menschen alle radikal älter werden. Damit sage ich ja keine Neuigkeit. Wir werden immer älter. Wir steuern einer Methusalem-Gesellschaft entgegen. Das heißt, auch natürlich durch die Technik, da könnten wir noch näher darauf eingehen, werden wir als Menschheit immer älter und immer älter. Und das bringt eine Vielzahl von neuen Herausforderungen mit sich. Und hier habe ich bewusst das Wort Problem vermieden. Es bringt eine Vielzahl von Herausforderungen mit sich. Und eine davon ist, dass es darum geht, die inneren Bilder, sowohl individuell, die jeder Mensch für sich hat, als auch die kollektiven Bilder, was Älterwerden betrifft, neu zu gestalten. Also hier zu sehen, aha, im Älterwerden muss nicht ein Defizit liegen, wie es bei den meisten Menschen der Fall ist. Also wir sprechen von einem Defizit im Alter, von einem Altersdefizit. Die Menschen haben die Idee, sie werden dann krank, sie werden brüchig, sie werden nicht mehr sozial kompatibel, sie kommen insbesondere mit der rasend schneller werden, exponentiell schneller werden, Digitalisierung nicht mit, das gilt es zu sehen. Also die exponentielle Kurve der digitalen Revolution schießt immer noch schneller und immer noch steiler nach oben. Das heißt, die Menschen haben in sich oder viele haben in sich ein Altersdefizit. Und das ist sehr schade, weil wir können natürlich auch aus dem Alter eine Schönheit machen, eine Reife machen, etwas Blühendes, ja sogar etwas Ekstatisches machen.
Ja.
Und darüber mit dir zu sprechen, das finde ich sehr spannend. Du weißt ja, Ulrike, wer fragt, der führt. Also
Ja,
spiele ich dir die Fragen zu, damit du das Gespräch führen kannst.
genau. Ja, also mir kam da nur gerade ein Gedanke parallel. Das ist jetzt gar keine Frage, eher eine Feststellung, und vielleicht ergibt sich ja daraus für dich dann wieder ein weiterer Gedankenblitz, wie du sagtest. Ich hatte erst gestern ein schönes Interview mit einer Dame, die ist 62, und sie sagt, es ist komisch, wenn wir so 50, mal die 50, die Zahl 50 geschrammt haben. Bei mir war das vor einem Jahr so, und ich kann da selber mitreden, das ist komisch. Man hat da irgendwie so eine Endzeitstimmung, ja, jetzt kommt ja nicht mehr so viel. Mein Leben ist ja, der Großteil ist ja vorbei. Dann sagte sie, woher rührt nur diese Feststellung? Denn wie du sagtest, wir werden ja immer älter, und die Zeit von 50 bis 80, und man gucke sich da manche 80-Jährigen an, was die hier noch rocken und wie fit die sind, Das sind immerhin 30 lange Jahre. Das ist genauso viel wie, ne, 20 bis 50. Und es ist schon mal ein geänderter Blickwinkel, wo ich fand, ja Mensch, sie hat doch recht. Und das ist das, was du sagtest. Wir verbinden ab einem bestimmten Alter, wir werden älter, wir werden gebrechlicher, alles geht den Bach runter. Also das ist so, ich sage ja, Endzeitstimmung. Und das ist ja gar nicht wahr. Das ist doch, sag mal, ist das ein Glaubenssatz oder eine gesellschaftliche, ist das eine gesellschaftliche Sache einfach, dass wir so denken oder fühlen? Wie siehst du das?
Ja, da sehe ich, dass das etwas sehr sozial-kulturelles ist. Das heißt, die Menschen sind ja früher sehr viel jünger gestorben. Und die Statistiken schwindeln insofern, also sie schwindeln nicht, aber sie sagen nicht die ganze, sie sagen nicht, dass, sie zeigen nicht den gesamten Fächer. Wenn wir also Statistiken anschauen von früheren Jahren, dann liegt ja beispielsweise im 18. Jahrhundert noch, liegt ja das durchschnittliche Alter bei maximal 50 Jahren. Das muss man also sehen. Und warum ist das so? Weil die Säuglingssterblichkeit so hoch war. Das heißt, diese enorme Säuglingssterblichkeit der damaligen Zeit, die hat dazu geführt, dass das Alter an sich nach unten gedrängt wurde. Das heißt, wir werden schon deutlich älter. Da gibt es kein Rütteln und kein Deuteln. Doch nicht in dem Ausmaß, wie es die Statistiken allgemein sagen. Also wenn wir heute hören, im Mittelalter beispielsweise wurden die Menschen nur 35 Jahre alt, dann stimmt das nicht wirklich, sondern diejenigen, die überlebt haben, wurden sehr wohl älter. Nur das Älterwerden war gänzlich anders. Mit 50 war damals ein Mann und eine Frau wirklich ausgebrannt. Und heute, wenn du schaust, der amerikanische Präsident ist 73 Jahre alt. Bernie Sanders, der sich um das Präsidentenamt bemüht, ist 77. Michael Bloomberg, der ehemalige Bürgermeister von New York und Multimilliardär, der bemüht sich um dieses Präsidentenamt mit 78. Das heißt, ich könnte sagen, aha, es ist eine Altersgruppe, die sich da anschickt, noch einmal Gas zu geben und die Verantwortung für eines der mächtigsten Positionen in der Welt zu übernehmen. Also was ich da sagen möchte im ersten Teil von dem Gespräch, es geht darum, dass wir in uns die Bilder für das Älterwerden neu aufsetzen. Das heißt, es ist jeder Mensch, der da uns da zuhört und für den das ein Thema ist. Im Grunde genommen ist das ein Thema für jede Frau ab 35, für jeden Mann ab 40. Jeder beschäftigt sich damit, aha, da, so ist mein Älterwerden gedacht. Früher ist das Älterwerden kaum ein Thema, das ist mehr so, die Jungen wollen älter werden, um mitspielen zu können. Doch jetzt ist es so, wir brauchen unbedingt neue Bilder für das Älterwerden. Und eines der schönsten Bilder, empfinde ich, ist ein altes Bild zu kultivieren, das auch sehr stimmig ist. Ich habe gerade vorhin in dem ganz kurzen Vorgespräch, weil wir uns ja kennengelernt haben und wir wussten ja gar nicht, dass wir dieses Gespräch jetzt aufnehmen, dass wir alles spontan ergeben, habe ich zu dir gesagt, schau her, wenn wir das Älterwerden nur aus dem Blickwinkel der Neurologie beobachten.
Also spannendes Stichwort. Toll, dass du das ansprichst. Das war eine sensationelle Neuigkeit. Erzähl weiter, die finde ich grandios.
Ja, wenn wir das anschauen, nur durch den Blickwinkel der Neurologie, also der Gehirnforschung, wenn wir da hinschauen, dann sehen wir, dass das ältere Gehirn dem jüngeren Gehirn überlegen ist, nicht in allen Bereichen. Ich sage mal, wo es nicht überlegen ist. Das ältere Gehirn ist dem jüngeren Gehirn nicht überlegen, wenn es darum geht, schnell etwas zu lernen. Da ist das jüngere Gehirn das bessere Gehirn.
Das merke ich ja. Das spüre ich auch, wenn etwas Neues ansteht. Es ist etwas zäher als früher.
Genau. Das heißt, es ist ja da braucht es sozusagen etwas mehr Geduld mit uns Älteren. Und mit uns Älteren, das beginnt ja dann schon ab 50, 60, weißt du, das ist jetzt nicht so festgezogen. Das heißt, wir brauchen da ein bisschen mehr Geduld. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich sage, dass je älter, desto besser, kommen ganz andere Sachen zum Tragen. Das heißt, das ältere Gehirn, jetzt kommt's, ist erstens besser vernetzt, zweitens hat viel mehr Synapsen.
Wow, was bedeutet das, wenn es mehr Synapsen hat?
Es hat sehr viel mehr Synapsen. Das bedeutet, ein älterer Mensch ist in der Lage, Komplexität als eine Chance zu begreifen und nicht als ein Drama, als eine Tragödie.
Also ist das das, wo man, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, nur als Zwischenfrage, weil das auch mir jetzt eine Frage aufkommt, vielleicht dann auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, ist dieses, was du gerade sagtest, dass es mehr vernetzt ist, vielleicht das, was wir bei älteren Menschen unter Lebensweisheit so spüren? Würdest du das so sagen, oder ist das wieder eine andere Geschichte?
Es drückt sich aus als Lebensweisheit, wenn das Gehirn viel mehr vernetzt ist, wenn das Gehirn ein dichteres Maß hat an Gleichgewicht, an innerem Gleichgewicht im Gehirn, weil die unterschiedlichsten neuronalen Autobahnen sozusagen im Laufe eines gut gelebten Reifen, also ich spreche schon von einem gut gelebten Reifenleben, ich spreche jetzt nicht von einem Leben, wenn sich jemand zu Tode getrunken hat. Oder völlig, völlig unbewusst mit seinem Essverhalten umgegangen ist. Das möchte ich dann ausnehmen, aber das ist dann überall. Da sind natürlich im Alter die Folgen klarerweise spürbarer. Als ein junger Körper steckt dann so eine durchzechte Nacht leicht weg. Ein älterer Körper tut sich dann enorm schwer. Aber lass mich nochmal auf das Gehirn zurückkommen. Bei einem älteren Gehirn, wie ich eben sagte, sind die Synapsen viel stärker und ältere Menschen haben auch die große Fähigkeit, Komplexität zu bejahen, können mit einem inneren Abstand die Dinge anschauen. Und ganz grundsätzlich ist es so, dass mit Ausnahme der Lerngeschwindigkeit praktisch alle kognitiven Fähigkeiten bei einem alten Gehirn, bei einem älteren Gehirn viel besser sind, also wirklich deutlich besser sind als bei einem jungen Gehirn. Das gilt es einfach einmal zu sehen. Das heißt, diese Vorstellung, wir müssten im Alter Demenz werden, und Alzheimer ist ja nur eine Ausstülpung innerhalb der Demenzkrankheit, eine besondere Form, das stimmt nicht. Das müsste es nicht so sein, dann, wenn der Einzelne, der älter wird, für sich selber erstens einmal neue Bilder in sich hat, wenn er weiß, aha, ich kann sehr wohl, je älter ich werde, desto besser kann ich werden. Das ist einmal das eine, das gilt ganz klar zu sehen. Und das zweite ist, ich kann mein Gehirn auch trainieren, indem ich gerade im Alter, im Älterwerden, mir möglichst täglich Zeit nehme, um irgendetwas zu lernen, was den älteren Menschen auch tatsächlich interessiert. Also ich finde das total spannend. Ich bin in einer privilegierten Situation, weil alle Themen, die mich interessieren, die backe ich und schreibe darüber ein Buch. Das ist einfach was Faszinierendes, weißt du, so, dass ich das so machen kann. Und das habe ich mir natürlich auch gestaltet.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich bin vielleicht in einer ähnlichen Lage, weil ich ja auch wahnsinnig viel mit Menschen zu tun habe, mit ganz vielen Themen und so weiter. Also ich bin ja auch so ein kleiner Wissensspeicher, der durch den Beruf täglich fast Neues lernt, aber jetzt nicht bewusst lernt. Das passiert wahrscheinlich bei dir genauso. Für dich ist dein Beruf wahrscheinlich Herzensfreude, Sinnerfüllung und so weiter, bei mir auch. Dann empfindet man dieses neue Lernen nicht als Lernen. Es ist ja die reinste, pure Freude. Und der Wissensspeicher da oben wird trotzdem regelmäßig gefüttert. Ja? Ich glaube, das ist was anderes. Das darf man auch unterscheiden, oder finde ich jetzt. Wenn du dich um Dinge bemühst, die dich wirklich erfüllen, und das ist, glaube ich, auch ein großes Thema in diesem Alter, so ab 50, dann ist es viel leichter, ja, wenn ich jetzt sage, ich will Englisch lernen, einfach so, weil ich denke, ich müsste das. Da habe ich keine Freude dran, und es wird mit dem Lernen wahrscheinlich schwierig, ja, weil es ist nicht meine Erfüllung. Also kann man das nicht auch in Verbindung bringen mit sich neue Bilder zu schaffen, wie du sagtest, was neues Lernen in Kombination, dass man sich auch auf Entdeckungsreise begibt, was ist meine wirkliche Erfüllung, dass man da auch nochmal drüber nachdenken darf und sollte?
Ja, natürlich. Und wie ich schon sagte, das A und O ist, seine eigene innere Landschaft neu zu kodieren. Seine eigene innere Landschaft so zu kodieren, dass wir auch durch diese Informationen, die jetzt aus dem Gebiet der Neurobiologie kommen, im Grunde genommen, dass wir da wissen, aha, wir können, was die Gehirnleistung betrifft, im Alter besser werden. Wir können überhaupt in vielen Dingen besser werden, wenn wir älter werden.
Ja, hast du denn da einen Tick, einen Prag, einen, ja,
Ich kann
einen
das,
Tick?
lass mich einen
Da
Gedanken
kommst
gerade
du gleich dazu,
noch
okay, weil das
fertig.
wäre auch noch spannend, ja, das würde mich
Lass
auch
mich gerade noch einen
interessieren.
Gedanken fertig machen, weil sonst komme ich ganz
Ja, ja,
durcheinander.
ja.
Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte sagen,
Jetzt habe ich dich rausgebracht, sorry.
es geht darum, dass wir, wenn wir älter werden, eine Balance für das Leben bekommen. Wir können, wenn wir älter werden, Wissen zunehmend einsetzen und genau das ist dann auch Weisheit. Also angewandtes Wissen wandelt sich auf diese Art zur Weisheit. Und hinzu kommt auch die Lebenserfahrung. Also ein älterer Mensch, der weiß es, was junge Menschen natürlich dann auch wissen, aber ein älterer Mensch, der hat es so durch und durch trinken können im Laufe seines Lebens. Es wird niemals so heiß gegessen, wie gekocht wird. Das heißt, ein älterer Mensch hat die Fähigkeit, mit Abstand auf Dinge zuzugehen, hat die Fähigkeit, in sich zu ruhen, hat die Fähigkeit, in sich eine innere Balance zu finden, hat die Fähigkeit möglicherweise erlangt, auch durch Meditation oder auch beispielsweise durch Yoga-Übungen, was ja heute viel der Fall ist, so etwas für sein Leben zu aktivieren, was wir die symbolische Gelassenheit nennen können. Also eine ekstatische Gelassenheit. Und das macht das Leben sehr, sehr reizvoll.
Jetzt, jetzt glaube ich ja, dass ganz viele Menschen, und wie gesagt, es geht wahrscheinlich, ja, mir selber ging es auch so, ich bin ja auch in einem Prozess des Älterwerdens, des Reiferwerdens, auch der Sinnerfüllung, man entwickelt sich jeden Tag weiter und es geht den Menschen da draußen ja auch so. Hast du denn vielleicht auch so ganz praktische Tipps, wenn jemand auf dem Weg ist, ich weiß nicht, wie ich das jetzt benennen soll, wenn du zum Beispiel sagst, neue Bilder kreieren und so weiter, wie macht man denn das? Ja? Also da hat vielleicht jeder so seine eigenen Wege, muss auch jeder seine eigenen Wege finden. Aber hast du Inspirationen, wenn man merkt, man hat vielleicht noch ein Selbstbild, das noch nicht ganz stimmig ist? Wie man das in eine andere Richtung. Weil Gedanken, also Denken und Fühlen ist ja zweierlei, ne? Man denkt vielleicht, na ja, alles okay, aber man fühlt es noch nicht so.
Ja, da habe ich eine Reihe von Tipps, die mir jetzt ganz spontan so einfallen werden. Da bin ich ganz zuversichtlich. Das erste haben wir schon besprochen. Schon allein, dass uns eingefallen ist, wir könnten diese erste Begegnung, dieses erste Gespräch, diesen ersten Dialog zwischen uns beiden, die Schönheit des Älterwerdens nennen. Damit implizieren wir sowas Wohltuendes. Wenn ich sage, im Älterwerden offenbart sich die Schönheit, im Älterwerden offenbart sich die Reife der Rose, im Älterwerden offenbart sich auch die Schönheit einer Frau, die Schönheit eines Mannes. Im Älterwerden kann Sexualität beispielsweise eine völlig neue Dimension bekommen. So, die Glut des Endes lässt sich im Älterwerden sehr viel leichter nach außen ziehen. Und wir müssen keine großen tantrischen Meister sein, um einfach zu verstehen, dass hier eine neue Form von Miteinander auch zwischen Mann und Frau möglich wird. All diese Dinge sind wunderschön. Im Älterwerden wissen wir, dass unsere Zellen abbauen und wir können den Abbau dieser Zellen radikal zurückdrehen, zumindest. Also diese Zellalterung lässt sich enorm leicht, wie soll ich sagen, stoppen oder die Kopien lassen sich verbessern, indem wir beispielsweise etwas wie zum Beispiel Resveratrol zu uns nehmen, was nachweislich Zellalterung ich glaube, das ist nur ein Ding von vielen Möglichkeiten, wo wir da also eingreifen können. Im Älterwerden gilt es zu verstehen, dass es gut ist, wenn Menschen eine geistige Übung für sich ausprobieren. Also beispielsweise, ich mache seit Jahren, seit Jahrzehnten, gehört es zu den Köstlichkeiten meines Lebens, dass ich mir jeden Tag eine gute Zeit nehme, nicht inflationär viel, aber eine gute Zeit, so 20 Minuten vielleicht oder eine halbe Stunde, in denen ich in die Stille gehe, in denen ich meditiere, in denen ich den gesamten Staub, der sich so im Alltag absetzt, indem ich diesen Staub auch wieder wegwische von meinem Bewusstsein. Also, oder ich mache jeden Tag gemeinsam mit meiner Liebsten, Jwala heißt sie, machen wir jeden Tag eine bestimmte Bewegungsmeditation, also eine Art Körpergebet. Wenn ich sage Körpergebet, dann klingt das so heilig. Das ist eine, wir nennen das Neulandwelle. Die Neulandwelle, das ist einfach ein, wir haben da spielen da eine schöne Musik, wir haben auch selber, Jwala und ich haben 48 CDs aufgenommen. Ich weiß das deshalb, weil wir gerade die Rechte vom Verlag wieder zurückbekommen haben. Und das sind einfach wunderschöne Texte, die wir uns dann auch selber vorspielen und wir bewegen uns dazu. Das heißt also, es braucht so ein Verständnis, älter werden braucht ein Verständnis, wie schön das sein kann, wie ekstatisch das sein kann, wie erlösend das sein kann. Und eines der schönsten Worte, die mir dazu einfallen, das ist wirklich die Reife. Und dann wird das Leben so ein Schmuckstück auf der Bühne, die wir selber zu einem großen Teil erschaffen haben. Weil wir sind alle sind Schmieden unseres eigenen Glücks.
Ja, das ist ein ganz wahrer Spruch, den man allseits hört. Ja, ich stimme dir dem voll zu. Ich kann aber nachvollziehen aus eigener Erfahrung jetzt, und ich sehe das auch bei vielen anderen Menschen, wenn du gerade in einer Lage bist, die nicht schön ist, angenommen, du hast mit Krankheit zu kämpfen, hast irgendwie Existenzprobleme oder massiv in Familie, Ehe, ne? Also wenn du richtig im Sumpf sitzt, ja, dann ist natürlich dieser Spruch zwar wahr, aber er fühlt sich in dem Moment an wie eine Ohrfeige, weil du so gefesselt bist in diesem wirklich schlimmen Problem, dass du das nicht das Gefühl hast, du wärst jetzt der Schmied deines eigenen Lebens. Ja? Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte sagen, weil es ist in einer Situation, wenn man etwas freier ist, einfacher, finde ich, wenn sich aber alles rings um dich zuschnürt, immer enger zuschnürt und du hast das Gefühl, du stehst an einem Abgrund, dann fühlst du das nicht, dann fühlst du dich hilflos und hast nicht das Gefühl, du kannst dein Leben nochmal in die eigenen Hände nehmen. Du bist dann so in der Opferrolle. Ja?
Ja. Ich kann das so verstehen, was du sagst. Ich kenne das ja aus meinem eigenen Leben. Du kannst dir vorstellen, ich bin ja schon viele Jahrzehnte auf diesem Erdball unterwegs.
Haben wir was gemeinsam?
Ja, bei mir ist es ein paar Jahrzehnte mehr wie bei dir.
Ein paar Jahrzehnte mehr, okay. Möchtest du uns denn verraten, wie alt du bist? Wie die Weisheit
da? Ja, gern. Ich bin 70 Jahre.
70, wow. Also ich sehe dich jetzt ja. Ne? Die anderen sehen dich jetzt im Moment noch nicht. Die sehen dich dann, wenn wir ein Bild von dir abbilden. Da muss ich sagen, Hut ab, hätte ich jetzt nicht gedacht. Du siehst aus wie ein junger Hüpfer.
Ja, ich nehme
okay, also gerade so in solchen Situationen.
In einem Lachen. Ich möchte gerne sagen, weil das war ja der Einstieg in dieses Thema, dass ich das so gut kenne. Und ich sage das mit großem Mitgefühl, mit großem Wissen auch, dass es letztendlich, wenn jemand in einer Situation ist, die so herausfordernd ist, dann ist der Weg, da herauszukommen, derjenige, in sich selbst einen Raum der Stille zu kultivieren. Wir kommen nicht heraus, wenn wir uns permanent innerhalb des Feldes der Sorgen bewegen, dann bleiben wir im Sorgenfeld. Das heißt, wenn eine Situation sehr, sehr, sehr herausfordernd ist, dann ist es sehr wichtig, dass der Mensch, dass dieser Mensch, der von dem betroffen ist, für sich etwas kultiviert, was ihm Freude bereitet. Es kann, ich mache mal ein paar Vorschläge, es kann sein, dass er sagt, ich gehe und meditiere. Es kann aber sein, dass die Meditation, wenn sie still ist, die ganze Sache nur noch dramatischer macht. Dann ist jemand sehr gut beraten, wenn er sich beispielsweise für dynamische Meditationsformen öffnet. Wenn er also also Meditationen nimmt, wie beispielsweise die Kundalini-Meditation oder die dynamische Meditation, wenn er also solche Sachen nimmt, um den Körper wach zu schütteln und zu rütteln und den Körper da einbezieht. Etwas anderes ist, um da herauszukommen, ist den Körper zu fordern, also beispielsweise durch Sport oder etwas Wunderbares ist, in die Natur zu gehen.
Oh ja.
Denn wir müssen wissen, dass in der Natur die Bäume es absorbieren, also nehmen die Emotionalität von uns Menschen auf. Das ist etwas außerordentlich Heilsames. Deshalb ist es ja so wunderbar, durch einen Wald zu gehen, weil wenn wir durch einen Wald gehen, dann gehen wir sozusagen mit unserer menschlichen Aura durch die Aura des Waldes. Und die Bäume, wie ich eben sagte, saugen die Emotionalität der Menschen auf. Das heißt, wenn jemand durch den Wald geht, dann ist es wie eine Form des Waldbadens. Die Japaner haben das sehr kultiviert, dieses Waldbaden. Und wir befreien uns aus unserer unerlösten Emotionalität und wir dürfen dann die Dinge auch tatsächlich fühlen. Das heißt, wenn wir verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gefühlen und Emotionen, was ein wesentlicher Teil meiner Arbeit ist, dann wissen wir sehr viel. Ich sage mal diesen Unterschied. Gefühle sind Gefühle. Das heißt, ich fühle das, was ich fühle. Emotionen sind Gedanken. Ich meine, ich fühle das. Doch in Wirklichkeit denke ich darüber nach oder in Wirklichkeit fühle ich es nicht, sondern spreche es aus. Das heißt, ich mentalisiere meine Gefühle. Das heißt, ein mentales Konzept legt sich über ein Gefühl drüber. Ich spüre nicht Schönheit, sondern ich sage Schönheit, doch ich fühle sie nicht. Ich sage nicht traurig, ich spüre nicht Traurigkeit, sondern ich spreche von Traurigkeit.
Das ist sehr spannend.
Ich spüre keine Freude, sondern ich spreche über Freude. Und das sind zwei Welten da dazwischen. Das heißt, alle nicht gefühlten Gedanken, also wenn wir etwas nicht fühlen, dann wird es eine Emotion. Und eine Emotion bildet letztendlich um unseren Körper herum einen emotionalen Körper. Und es war Eckhart Tolle, der hat es wunderschön gesagt, Eckhart Tolle sagte, wir Menschen haben einen Emotionalkörper und ich Eckhart Tolle, nenne diesen Körper Schmerzkörper. Und jetzt sage ich mal etwas ganz Authentisches und ich, Karl Gamper, stimme dem voll und ganz zu, weil genau so ist es. Der Eckhart hat da was erkannt, was einfach stimmig ist. Wenn wir unsere Gefühle nicht fühlen, dann sammeln wir sie in einem energetischen Feld, das wie ein Körper aussieht und das wird unser Emotionalkörper. Und dieser Emotionalkörper, der bereitet uns Tag und Nacht und dauernd diesen gefühlten Schmerz, also diesen Mangel, den so viele Menschen fühlen, diese Unzufriedenheit mit dem Leben, dieses Nicht- und Nicht-Ankommen bei sich selber. All das kommt und noch sehr viel mehr kommt aus diesem Emotionalkörper, aus diesem Schmerzkörper. Und den können wir sehr leicht auflösen wieder, indem wir dann, wenn es gilt zu fühlen, das auch tatsächlich fühlen. Verstehst du?
Das wollte ich gerade so sagen. Das wäre doch das abschließende Resümee, was wahrscheinlich ein ganz großer Irrtum ist, der Menschheit fast zu sagen, ja, dass man sagt, Gefühle, die negativ sind, die will ja keiner haben. Ängste zum Beispiel, Traurigkeit, Wut vielleicht, ja. Dass, wenn man wirklich sich ängstlich, traurig oder wütend fühlt, weil das jetzt eben so ist, ja, dann versucht man das oft, wie kriege ich das weg? Wie übertünche ich das mit irgendwelchen Aktionen, damit ich das nicht fühle?
Und ist genau das, Ulrike, genau das. Ich hack da jetzt ein und unterbreche dich ein bisschen. Ja. Genau das. damit das jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mitkriegen, genau das bildet dann den emotionalen Körper. Das heißt,
das meinte ich ja, man musste zulassen. Die Gefühle sind nicht schlecht, sondern sie sind wichtig.
Exakt. Wir brauchen das nur in dem Augenblick fühlen und da können wir gleichzeitig weitersprechen. Das kann alles ganz gleichzeitig passieren. Wir alle sind multidimensionale Wesen. Wir können die Wut in uns beispielsweise fühlen, wenn sie da ist, und wir können sie bejahen. Dieses Ich bejahe mich, schau, meine Hübsche hat das einmal so geschrieben, ich zeige das jetzt
einmal. Ich bejahe, das ist toll. Aber das ist, glaube ich, wirklich das Geheimnis, was wahrscheinlich gerade die uns jetzt zuhören, helfen wird. So ein ganz simpler Gedanke, dass man sagt, sich selber bejahen, seine Gefühle, seine vermeintlich negativen Gefühle bejahen, weil sie wichtig sind. Das ist eigentlich so ein simpler Gedankengang, den wir alle wahrscheinlich verlernt haben, und ein toller Blickwinkel. Damit kann man doch wirklich schon viel erreichen, oder was denkst du?
Ich denke, dass dieses Gespräch oder dass dieser Dialog dazu geführt haben, dass wir eine Formel herausgearbeitet haben, die jeder mitnehmen kann. Ja. Die Schönheit des Älterwerdens offenbart sich in einer Bejahung von dem, was ist.
Ach, das ist ja wunderbar. Also ein besseres Schlusswort, lieber Karl, könnte es ja nicht geben.
Ich wiederhole das gerade noch einmal. Die Schönheit des Älterwerdens offenbart sich in einer Bejahung von dem, was ist.
Toll. Also ich finde es wunderbar und ich fühle da gerade Resonanz, ja. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir diese spontane Idee umgesetzt haben und das jetzt aufgezeichnet haben für die ganzen eigentlich Leserinnen und Leser des Blogs. Jetzt sind sie dann Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, lieben Dank für dein Engagement und für deine Idee, sie kam ja letztlich von dir. Ne?
Ich danke dir, Ulrike, und ich danke dir auch für deine Fähigkeit, so porös zu sein und da mitzuschwimmen. Und wir haben gemeinsam dieses Gespräch gestaltet, indem wir mit dem Lauf der Dinge mitgeschwommen sind. Und darin liegt auch etwas von der Schönheit des Älterwerdens. Vielen Dank und danke euch, dass ihr zuhört. Dankeschön.
Ja, danke, Karl. Tschüss.